Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen. Der Bauhausstil hatte seinen Ursprung bekanntlich in Deutschland, genauer gesagt in Weimar. Vor 100 Jahren wurde dort die staatliche Bauhausschule gegründet. An etlichen Orten, die mit der Geschichte des Bauhauses verbunden sind, finden in diesem Jahr Ausstellungen und Veranstaltungen statt, unter anderem in Berlin, Dessau, Krefeld und eben auch in Weimar. In wenigen Tagen, am 5. April, wird das neue Bauhausmuseum in Weimar eröffnet. Es erinnert mit seiner Sammlung an die frühe Phase der bedeutenden Design- und Kunstschule. Wir aber schauen heute auf die spätere Phase des Bauhauses, besser gesagt auf den Einfluss, den Bauhaus auf Kunst, Design und Architektur in Israel und den USA ausübte. Um zwei Publikationen soll es gleich gehen. Zunächst stehen nicht Bücher im Vordergrund, sondern Konzepte der Literaturvermittlung und Vernetzung. Heute tritt das bereits 2018 gegründete Netzwerk Literaturgebiet Ruhr mit seinen Absichten und Vorhaben an die Öffentlichkeit. Federführend ist seit September 2018 das Literaturbüro Ruhr in Gladbeck. Mit dessen Leiterin Antje Deißler, die auch als Literaturjournalistin unter anderem für unseren Büchermarkt tätig ist, habe ich vor der Sendung gesprochen und sie zuerst gefragt, was sich in den vergangenen Jahren im ehemaligen Stahl- und Kohlestandort literarisch getan hat.
Fürs Ruhrgebiet kann ich sagen, dass das eine Literaturszene ist, die sehr groß ist, sehr vielfältig ist, unheimlich lebendig ist, die auch wächst. Überall entstehen neue Lesebühnen, junge Projekte neben den altehrwürdigen literarischen Gesellschaften und Vereinen und Literaturhäusern und Stadtbibliotheken, die es so gibt. Und die machen so viel, dass sie fast deshalb übersehen werden. Ich habe mich neulich unterhalten mit einer Redakteurin einer der verbliebenen Tageszeitungen im Ruhrgebiet, die sagte, ach ja, Literatur und die Szene, wir machen da fast nichts, weil es so viel ist. Und da musste ich fast lachen, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das unser Problem ist. Wir müssen uns also offenbar zusammenschließen und organisieren, um wieder gesehen zu werden.
Das ist eigentlich seltsam, muss man sagen, weil so ein Gebiet, so ein Ballungsgebiet, steht ja in der Tradition eigentlich von Literatur der Arbeitswelt, sagen wir mal so, aufgrund des Industriestandortes. Und wenn man sagt, da ist so viel emporgekommen, dann ist es ja fast merkwürdig, dass man jetzt nochmal irgendwie ein Dach draufsetzen will, um Literaturinitiativen zusammenzufassen.
Ja, weil die Szene eben dezentral ist. Das ist was ganz Typisches fürs Ruhrgebiet, dass die Region, die Metropole Ruhr, dezentral organisiert ist. Es gibt in Bochum eine Szene, es gibt in Essen eine Szene, es gibt in Dortmund, Duisburg, in all den kleinen Städten Szenen, die vor Ort sehr bekannt sind, die aber untereinander nicht viel kooperiert haben. Auch da sind wir im Moment dran, dass wir uns nicht nur organisieren, um gesehen zu werden, sondern auch, um zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man so eine, es klingt so blöd für Literatinnen und Literaten, aber eine Dachmarke gründet, um eben zu zeigen, wie groß diese Szene ist, weil sie eben nicht zentral organisiert war bisher.
Wie sieht denn jetzt Ihr Konzept aus? Sie gehen heute dem Konzept an die Öffentlichkeit und stellen es vor. Das heißt, es ist schon sehr viel mit den Literaturvertretern und Initiatoren besprochen worden, denke ich mal. Die ganze Netzwerkpolitik ist schon gelaufen. Wie wollen Sie an die Öffentlichkeit treten und was soll passieren?
Also heute sind wir mit der Interimseite an den Start gegangen unter literaturgebiet.ruhr. So heißen wir und so heißt auch die Domain, wird man uns finden. Noch nicht in der großen Version, die wir planen als Veranstaltungsplattform, als Möglichkeit, untereinander in Kontakt zu treten. Es wird darauf Foren geben und Literatur aus dem Ruhrgebiet. Also zurzeit ist es noch eine sogenannte Landingpage. Wir sind auf allen sozialen Medienkanälen vertreten und werden in Zukunft einfach stärker zusammenarbeiten und stärker sichtbar sein. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es wird ja immer bemängelt, dass der Dortmunder nicht nach Bochum fährt und die Essenerin fährt nicht nach Duisburg zu irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist ja gar nicht schlimm. Man muss das Ruhrgebiet so nehmen, wie es ist und auch dezentral bespielen. Wenn wir also Autorinnen und Autoren und Verlagen sagen, Leute, wir machen nicht die große zentrale Veranstaltung in Bochum oder so, sondern kommt und tretet hier sozusagen auf einer Tournee auf. Also dreimal. Wir machen für euch eine Lesung in Duisburg, in Essen und in Dortmund oder in Gladbeck und Hattingen und Schwerte. Dann ist das erstens für die vielen Leute, 5,5 Millionen im Ruhrgebiet, reizvoll, aber auch für die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die kommen.
Was gibt es denn eventuell für finanzielle Vorteile?
Wir werden unterstützt, das muss ich auch sagen, vom Land Nordrhein-Westfalen, vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft und vom Regionalverband Ruhr. Es ist natürlich wichtig, dass wir öffentliche Gelder bekommen. Aber sobald man als Gruppe auftritt, erzeugt man Aufmerksamkeit und man erreicht möglicherweise auch Leute, die jetzt noch nicht zu dieser eingeschworenen Gruppe von Lesungsbesuchern gehören. Wir werden gucken, dass wir natürlich auch neue Publikumsschichten erobern mit dieser Aktion.
Antje Deißler, nun ging ja gerade die Lit Cologne in Köln zu Ende mit wieder beeindruckenden Besucherzahlen. Ihr Ableger, die Lit Ruhr, wird im Herbst zum dritten Mal im Ruhrgebiet vertreten sein. Ist das Netzwerk eine Antwort darauf als eine Art Notwehr? Oder kann man so sagen, fühlen sich Literaturakteure eventuell dadurch abgedrängt?
Abgedrängt kann man nicht sagen. Ich denke, als die Lit Ruhr vor 2 Jahren im Ruhrgebiet auftauchte, da war das ein Weckruf für die Szene. Also es hat die Lit Ruhr natürlich nicht beabsichtigt, aber es ist die gute Nebenwirkung der Lit Ruhr, dass die Szene im Ruhrgebiet aufgewacht ist, weil es eine wirklich unschöne Begleitmusik gegeben hat. Es hieß dann in irgendwelchen Veröffentlichungen, es gab den Slogan, endlich gibt es auch Literatur im Ruhrgebiet. Und das ist so grotesk, weil die Szene eben so groß und lebendig und kreativ ist, wie ich das beschrieben habe, dass man gemerkt hat, wenn dieser Slogan dann auch noch auf fruchtbaren Boden fällt und wenn Medien darüber so stark berichten und wenn es sogar öffentliche und Stiftungsgelder für ein solches Festival gibt, das ja nur 6 Tage im Jahr da ist und im Rest des Jahres und auch während der Lit Ruhr laufen so viele andere Veranstaltungen, treten so viele internationale Gäste auch bei anderen Gastgebern im Ruhrgebiet auf. Ich kann nur an Mord am Hellweg und Literatürk, das Festival in Essen, erinnern. Dann stimmt da was nicht. Und dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir auch gesehen werden.
Und wie verhalten sich da die Akteure und Organisatoren der Lit Ruhr? Sind sie kooperativ in irgendeiner Hinsicht?
Also wir sind kooperativ. Ich bin im Gespräch mit den Leuten von der Lit Cologne/Lit Ruhr. Und da gibt es jetzt keine Gegnerschaft, das wäre konstruiert, sondern es gibt einfach diese zwei Welten, würde ich mal sagen. Und letzten Endes sind wir alle daran interessiert, Literatur zu machen, Literatur zu vermitteln. Da werden wir schon einen gemeinsamen Weg finden.
Jetzt würde ich ganz gerne mal ein bisschen über das Ruhrgebiet hinausblicken und Sie fragen, ist dieses Netzwerk, was jetzt oder seit einiger Zeit ja auch schon existiert und jetzt an die Öffentlichkeit geht, ist das eigentlich in der Republik ein Unikat, sodass es etwas ganz Spezifisches hat? Oder muss man sagen, es liegt auch ein bisschen im Trend der Zeit und es gibt es auch in anderen Teilen der Bundesrepublik, dass Literatur sich stärker organisiert, um sichtbar zu sein?
Ich glaube, es ist eine gute Idee, sich zu organisieren. Wir sind nicht die Ersten, sondern auch hier in Nordrhein-Westfalen, in Westfalen nämlich, aufgehängt beim Literaturbüro Unna, gibt es das Literaturland Westfalen. So heißt das Netzwerk für Westfalen. Die Kolleginnen und Kollegen haben vor ein paar Jahren schon gemerkt, dass sie etwas übersehen werden im Vergleich zum Rheinland, haben sich organisiert und haben, glaube ich, schon Erfolge eingefahren als Netzwerk. Die merken auch, dass es hilft, wenn man gemeinsam Sichtbarkeit herstellt, ja, wenn man nicht untergeht, wenn man auch kooperiert, wenn man auch inhaltlich kooperiert.
Was ist denn als nächstes, das wäre jetzt meine Abschlussfrage, zu erwarten? Was hat Literaturgebiet Ruhr vor in diesem Jahr? Wie wird es sichtbar als nächstes?
Wir werden im Herbst einen großen Auftritt zusammen hinlegen. Es wird ein Programmheft geben für alles, was im literarischen Herbst im Ruhrgebiet vonstatten gehen wird. Ich fürchte, das wird ein Programmbuch werden. Wir haben so die Kernzeit September, Oktober, November. Es wird auch eine große Auftaktveranstaltung geben. Wir sind noch dabei, das alles zu planen und wir sind da noch in Gesprächen. Aber ich denke, das wird schon mal ein ganz beeindruckender Auftritt werden.
Antje Deister, die Leiterin des Literaturbüros Ruhr in Gladbeck zum Netzwerk Literaturgebiet Punkt Ruhr, das sich heute mit seinem Konzept der Öffentlichkeit präsentiert hat. Anfang des Jahres war eine Ausstellung im Westfälischen Landesmuseum in Münster zu sehen mit dem Titel Bauhaus und Amerika – Experimente in Licht und Bewegung. So auch der Titel eines Begleitbuches, herausgegeben von Hermann Arnhold. Dazu passend eine weitere Publikation des israelischen Künstlers Yigal Gafse, Form and Light from Bauhaus to Tel Aviv. Beide Bücher machen anschaulich, wie ein künstlerisches Gesamtkonzept zu einem international prägenden Stil wurde. Martina Wählte stellt die beiden Bände vor.
In der gesamtkünstlerischen Bauhaus-Konzeption hatten Licht und Bewegung eine überragende Bedeutung. Die kinetische Lichtprojektion und die Farbenlichtspiele von Ludwig Hirschfeld-Mack oder Laszlo Moholy-Nagys großformatiger Lichtraummodulator bezeugen das. Diesen Impuls brachten die in den 1930er Jahren emigrierten Künstler nach Amerika und erarbeiteten dort in Bauhaus-Nachfolgeeinrichtungen experimentelle neue Ansätze, die seit den 50er Jahren nach Deutschland zurückwirkten und beispielsweise die Zero-Künstler beeinflussten. Das zeigt eine Ausstellung in Münster mit 150 Objekten als interdisziplinäre Licht-Raum-Erfahrung in 6 Abteilungen. In dem von Hermann Arnhold herausgegebenen Begleitbuch heißt es:
Mit der Konzentration auf die bildende und darstellende Kunst stellt das LWL-Museum für Kunst und Kultur einen Aspekt in den Mittelpunkt, der sich von den anderen Projekten des Bauhausjahres thematisch entscheidend abhebt und erstmals auch die Tanz- und Performancekunst sowie die Film- und Videokunst mit einbezieht.
Und wie Hermann Arnhold hervorhebt, gelang dabei ein Brückenschlag zwischen den durch emigrierte Künstler vermittelten progressiven Bewegungen in Europa und entsprechenden Tendenzen in den USA, die nachhaltige Impulse bekamen. So stehen neben den Positionen des Bauhauses diejenigen seiner Nachfolgeorganisationen in den USA, namentlich des Black Mountain College in North Carolina und des New Bauhaus in Chicago, des späteren Institute of Design sowie des von dem Ungarn Györgyi Kepes gegründeten Center for Advanced Visual Studies in Cambridge, Massachusetts. Dorthin kam in den späten 60er Jahren Otto Piene, der Schöpfer des Lichtballetts, der Luft- und Feuerbilder, der dann die Nachfolge von Kepes in der Leitung des Instituts antrat. Die Intention der Bauhauskünstler, den gesamten Lebensraum in einem dem modernen Zeitgeist entsprechenden Stil durchzugestalten, folgte keiner plötzlichen Eingebung. Sie hatte ihre Vorgeschichte schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts und in Weimar als Vater des Gedankens Henri van der Velde, der dort als Direktor der großherzoglich-sächsischen Kunstgewerbeschule den Reformgedanken mit seinen Entwürfen für die umliegenden kunsthandwerklichen Betriebe etablierte. Und die amerikanische Tänzerin Loire Faller wurde als Schwester Edisons in den Pariser Folies Bergère und bald europaweit gefeiert.
Ihre Auftritte begannen in völliger Dunkelheit und wurden von einem Lichtstrahl entflammt zu einem Tanz mit stets sich bewegenden Formen. Mit langen Stäben führte sie den Stoff ihres überdimensionierten Umhanges in großen Kreisen, Wellen und Schrauben um ihren Körper herum. Es entstanden dadurch bis zu 3 Meter hohe Bewegungsplastiken. Durch wechselndes Farblicht angestrahlt, glich ihr Tanz einer ständigen Metamorphose.
Licht und Bewegung führten in den darstellenden und bildenden Künsten zur Loslösung von einer mimetischen Wiedergabe. Und auch hier beschritt das Bauhaus mit Oskar Schlemmer, der 1923 die Leitung der Bühnenwerkstatt übernahm, neue Wege. Schlemmer übertrug das Funktionelle und Mechanische auf den menschlichen Körper, machte die Tänzer zu Kunstfiguren, deren Formen vom Licht erzeugt wurden. Schlemmers Student Xanti Schawinski entwickelte diese Experimente in den Jahren 1936 bis 1938 am Black Mountain College weiter. Sie inspirierten Robert Rauschenberg, John Cage, Merv Cunningham zu eigenen Aufführungen, Kompositionen, Happenings. Aus der großen Zahl kreativer, wegweisender Persönlichkeiten, die in die USA auswanderten, seien auch die Druck- und Textilkünstlerin Annie Albers und ihr Mann Josef Albers genannt. Dieser herausragende Vertreter der Op-Art, einer perzeptuellen Malerei, die Wahrnehmungsstrategien entwickelte, führt vor, wie uns die Farbe, beispielsweise durch Simultankontraste, ständig täuscht. Sein Buch zur Farbtheorie Interaction of Color von 1963 ist bis heute grundlegend und seine geheimnisvoll schwebenden Quadrate in der berühmten späten Werkreihe Homage to the Square scheinen von einem immanenten Licht getragen. 4 Jahre nach dem Ehepaar Albers verließ auch Laszlo Moholy-Nagy Europa in Richtung Amerika. Alfred Barr, dem einflussreichen Kurator am MoMA, waren schon früh die avantgardistischen Fotografien und Fotogramme des Ungarn aufgefallen, der 1923 von Walter Gropius nach Weimar ans Bauhaus berufen worden war. Laszlo Moholy-Nagy gründete 1937 das New Bauhaus und etablierte dort die experimentelle Fotografie der sogenannten Chicagoer Schule, die Barbara Morgan mit ihren Fotomontagen und Lichtzeichnungen weiterführte. Das Licht ist auch wesentliches Ausdrucksmittel der bildkünstlerischen Sprache in dem Fotoprojekt Fragments of a Style des israelischen Architekten und Fotografen Yigal Gafse. Dieses ist Gegenstand des Bildbandes Form and Light – From Bauhaus to Tel Aviv und das Licht ist darin das Bindeglied zur Bauhausarchitektur in Tel Aviv, der Heimatstadt des Künstlers. Sie entstand in den 1930er Jahren, als aus Deutschland und anderen Ländern emigrierte jüdische Architekten wie Josef Minor, Salomon Jaskowski, Wilhelm Haller, Jakob Ginsburg oder die Brüder Friedmann, um nur einige zu nennen, Entwürfe im Bauhausstil ausführen ließen. Yigal Gafse beschreibt seine Faszination von diesen Bauten.
Ich war gefesselt von der Art, wie die einfachen Volumen von dem mediterranen Licht geformt wurden und wie sich die weißen Fassaden vom Hintergrund des tiefblauen Himmels abhoben. Was zuerst einfach und funktional erschien, erhielt dank des Wechselspiels von Licht und Schatten eine zusätzliche Tiefe. Und wenn ich den richtigen Aufnahmewinkel fand, konnte ich dieser Architektur ihre zurückhaltende Schönheit entlocken.
Kleine, zurückgesetzte Fenster, die zwar Licht, aber keine direkten Sonnenstrahlen in die Räume lassen, oder winddurchlässige Pfeilerkonstruktionen im Erdgeschoss zollen den Klimaverhältnissen in der hebräischen Stadt der Moderne Tribut. Dort ist die heute weltweit größte, 4000 Gebäude umfassende Gruppe von Gebäuden im Bauhaus und internationalen Stil zu finden. Leider erfährt man erst im Index des Buches die Namen der Architekten und nicht mehr. Dass ihre biografischen Daten und Angaben zu den Tätigkeitsfeldern fehlen, ist eine ebenso schmerzliche Lücke in dem Buch wie der Verzicht auf Gesamtansichten der Häuser und Aufnahmen, die ganze Ensembles erkennen ließen. Yigal Gafse hat die imposanten 4- bis 5-stöckigen Wohnhäuser aus der Perspektive eines Flaneurs aufgenommen, in starker Untersicht oder aus der Nähe, mit dem Blick auf Details. Sie wurden für ihn zur Projektionsfläche dafür,
dass die Bilder zusammenwirkten, um ein lebendiges Porträt eines einzigartigen urbanen Schauplatzes zu schaffen, in dem sie den poetischen Wesenskern seiner Architektur und die Rolle des Lichts bei seiner Gestaltgebung enthüllten.
Yigal Gafses Intention bei Fragments of Style war es, mit dem 1993 begonnenen Projekt die Kunst der Fotografie sich am Fluidum ihrer Motive, der aus Deutschland mitgebrachten avantgardistischen Architektur und des neuen Sehens entfalten zu lassen. An der funktionalen Konzeption, den klaren Formen eines europäischen Baustils im gleißenden Licht des Mittelmeerraums. Er machte die meisten Außenaufnahmen unmittelbar nach erfolgter Restaurierung der Gebäude. So ist es der schöne Augenblick, den Yigal Gafse eingefangen hat, die bildgewordene Utopie, in der er das Bauhausideal zu fassen sucht.
Martina wählte zu den Büchern Bauhaus und Amerika Experimente in Licht und Bewegung, herausgegeben von Hermann Arnhold und erschienen im Kerber Verlag, 272 Seiten, 55 Euro. Und Form and Light from Bauhaus to Tel Aviv von Yigal Gafse, erschienen in der Übersetzung aus dem Englischen von Ingrid Hacker-Klier im Hirmer Verlag, 120 Seiten, 45 Euro. Mehr Literatur heute Abend in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur, ab 19.15 Uhr. Und jetzt geht es gleich weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Aus dem Kaffeesatz kann man, wie der Volksmund sagt, die Zukunft lesen. Aber auch, und das ist neu und offensichtlich kein Aprilscherz, Biokunststoffe herstellen. Dazu mehr in Forschung aktuell gleich nach den Nachrichten. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.